Ja, vielleicht gehe ich erst einmal auf diesen Begriff Eukaterese ein. Ich habe es gerade angesprochen, also in das eben also mal als ein Missbrauch bezeichnet wird. Eingeordnet in dem System der Tropen wird die Katharese ganz nah bei der Metapher. Also sie ist, und das ist eine andere Definition für die Katharese, eigentlich sowas wie eine, naja, notwendige, erzwungene, auch oft, ja, man kann auch sagen, eine lexikalisierte Metapher, weil sie eben durch die Sprache selber erzwungen wird. Also während das Unterscheidungsmerkmal ist eben dort, dass bei der Metapher wird ein Wort übertragen von einer Stelle auf eine andere.
Der Fuß des Berges
Das wäre eine
wäre eine
Katachrese.
Katachrese.
Das wäre eine Katachrese, weil wir in dem Fall haben wir keinen anderen Ausdruck dafür.
Ja.
Also was du vorhin nanntest, das war eben gewissermaßen, es regnet und stattdessen sage ich irgendwie, der Himmel weint, oder statt Achill sage ich, der Löwe kämpfte tapfer in der Schlacht. Das wäre also, da wird ein Ausdruck ersetzt durch einen anderen. Das heißt, es gibt einen ursprünglich eigentlichen Ausdruck, der durch einen anderen ersetzt wird in einer entsprechenden Situation. Bei der Katachrese gewissermaßen, das ist ein Phänomen, was eben auch sehr viel mit Sprachentwicklung zu tun hat tatsächlich. Also es wird offensichtlich auf den ersten Blick irgendetwas benannt, was noch keinen eigenen Namen in der Sprache hat.
Da habe ich eine Frage. Wie kann das dann ein Missbrauch sein? Also wenn das so ist, dass ich den Fuß des Berges ganz notwendig brauche, um das überhaupt benennen zu können, um was es da geht, weil mir gar nichts anderes zur Verfügung steht, ich bin also angewiesen darauf, dann ist es doch interessant, dass man diesen Sprachgestus als etwas über den Weg über das Mittelmaß hinaus, also was Unangemessenes betrachtet. Man könnte es ja auch genauso gut sagen, könnte man sagen, großartig, dass der Ausdruck Fuß so leistungsfähig ist.
Ja, also was ich auch vorhin ja gemeint habe, also diese negative Konnotation hat eigentlich der Ausdruck Katharese ursprünglich nicht. Selbst ab Usium Lateinischen hat eigentlich erst im Mittellateinischen, glaube ich, wirklich diese negative Konnotation wie eben Missbrauch. Also das ist sicherlich eine andere Konnotation, die wir heute damit verbinden, als das damals gewesen ist. Aber du hast einen wichtigen Punkt genannt, und deswegen also auch bei der Katharese ein anderer wichtiger Aspekt ist eben diese gewissermaßen die Ausdehnung oder die Expansion einer Bedeutung. Also da könnte man vielleicht ein bisschen das mit diesem Aufbrauchen oder Verbrauchen, also es wird etwas übermäßig vielleicht benutzt, nämlich der Fuß wird jetzt auch in einem völlig anderen Kontext benutzt. Er wird nicht eigentlich benutzt, weil es ist nicht der eigentliche Fuß, in dem Sinne, wie man es sagen würde, gut, wie ein Mensch einen Fuß hat. Es wird eine Bedeutung mit ausgedehnt, wird in einem weiteren Sinne verwendet.
Also wie ist das zum Beispiel bei Datenbank? Man ist ja da geneigt zu sagen, was du mit Polysemie nennst, nämlich dass Ausdrücke einen in ganz unterschiedliche Richtungen unterwegs sein lassen. Das wäre ja an dieser Stelle auch da oder wäre das nicht da? Womit operiert man da? Man operiert mit Bank im Sinn von Speicher, ein Ort der Speicherung von Geld und stattdessen speichert man kein Geld, sondern man speichert Daten. Ja, könnte das eine Ausweitung sein. Das stimmt schon, ja.
Also das Argument ist auch bei der Katachrese, dass sie durchaus wie eine Metapher funktioniert, und die Metapher par excellence ist die Analogie-Metapher. Also man geht davon aus, dass doch eine gewisse Analogie eigentlich vorliegt. Also gewissermaßen, wie sich jetzt in dem Fall, wie sich Geld zu einer Institution verhält, wo man dieses Geld hinbringen kann, verhalten sich Informationen oder elektronisch gespeicherte Daten zu einer Institution, also zu einem wie auch immer aufgebautem System, wo man diese Daten ordnen und kategorisieren kann und unterbringen kann. Das wäre gewissermaßen, also nur diese klassische Analogie-Metapher ist immer das mit dem Lebensalter und also das den Lebensabend für Alter, genau. Also gewissermaßen, wie sich eben der Tag zum Abend verhält, so verhält sich das Leben zum Alter.
Also die Idee, die ich da dahinter wahrnehme, ist die zu sagen, wir leben in einer sich verwandelnden Welt, die uns auch immer neue Herausforderungen offeriert und Sprache, so wie sie zunächst einmal angelernt, angeeignet ist, ist natürlich nicht in der Lage, viele neue Entwicklungen zu automatisch und von vornherein zu beschreiben. Wir brauchen eine Expansionskraft der Sprache. Mhm. Wir brauchen Mittel, die uns in die Lage versetzen, neue Erfindungen, neue Entdeckungen in der Sprache, in ihrer Neuheit zu erfassen.
Ich meine, das würde jetzt einen Aspekt betreffen, was man so als Leistungsfähigkeit von einem metaphorischen Modell bezeichnet. Also wie leistungsfähig sind eigentlich diese Begriffe, wie leistungsfähig ist diese Analogie? Was vermag sie zu erklären? Und doch merken, es gibt eben Punkte, die sie nicht erklären kann. Es gibt auch Punkte, wo dieses Modell eigentlich genau nicht funktioniert und einen wichtigen Aspekt auch eventuell verdeckt. Aber, und das ist wahrscheinlich das, was eben auch, warum auch die Katachese dann so ein Begriff ist, wo das letztendlich dann auch nicht mehr wirklich bewusst oder relevant wird, sie nutzt sich einfach ab. Also es gibt diesen Aspekt, dass die Katachese ist, was sowas wie eine abgenutzte, tote Metapher, eine lexikalisierte Metapher. Und dieser Aspekt, dieser metaphorische Aspekt oder dieser figurative Aspekt, dass nämlich irgendwie eigentlich dieser Ausdruck nicht dort eigentlich verwendet wird, sondern als Figur dort auftaucht, dass dieser Aspekt nicht mehr auftaucht, sondern dass das einfach ein Ausdruck ist, der ganz normal im Lexikon drin steht.
Und was tut man dann eigentlich, wenn man in diese erstarrten Bedeutungen wieder neues Leben hineinliest? Ich habe gestern die Geschichte gehört von einem sehr bekannten und offenbar sehr guten Wiener Byzantinisten. Dieser Byzantinist weigert sich beständig von Istanbul zu reden. Für ihn gibt es nicht Istanbul, das ist Konstantinopel. Mhm. Wäre das so etwas, von die Geschichte der Sprache heranzuziehen, um einen Protest anzumelden?
Das ist also natürlich gibt es da ein gewisses, also es geht nicht darum, so einen falschen Etymologismus zu betreiben. Also irgendwie, dass man jetzt sagt, okay, ich muss es zurück zu dieser scheinbar ursprünglichen Bedeutung, wo man eigentlich relativ schnell zeigen kann, die gibt es nicht, weil es gibt, man kommt immer wieder woanders hin, man sieht eigentlich, Bedeutungen zerstreuen sich letztendlich. Aber es ist natürlich auch ein gewisses kritisches Potenzial darin enthalten, einfach zu sehen, was mit solchen Begriffen, die man verwendet, an Bedeutungen impliziert ist und impliziert sein kann.
Da kommen wir jetzt zu einem weiteren Stichwort und das ist Genealogie, also Entstehung von Sprachbedeutungen und das Aufspüren der Entstehungsgeschichte von Sprachbedeutungen. Passt es an der Stelle?
Doch, würde ich schon sagen, wobei es eben den Begriff Genealogie, wie ich ihn verwendet habe, also vielleicht ein wichtiger Aspekt eben noch bei der Katachese ist, dass sie letztendlich ja eigentlich immer auf bereits vorhandenes Sprachmaterial zurückgreift. Sie erfindet nichts Neues, sondern es ist immer eine Form der Resignifikation, der Wiederverwendung. Also es wird altes Material benutzt, es wird anderweitig verwendet, es wird verschoben, es wird resignifiziert, es wird in einen anderen Kontext neu eingeschrieben. Es findet also sowas wie ein permanenter Prozess der Uminterpretation, der Reinterpretation oder mit Nietzsche gesprochen eben der Umwertung statt. Aber der natürlich immer wiederum auf diese alten Verwendungsweisen aufbaut. Es ist nie was, irgendetwas völlig Neues. Letztendlich ist es kein ursprünglicher Ursprung in diesem Sinne, sondern immer ein abgeleiteter Ursprung, ein zweiter Ursprung.
Hallo, hier Radio Wien. Unser Schallplattenkonzert ist beendet. Sie hörten Schallplatten aus dem Jahre 1912. In 5 Minuten setzen wir unser Konzert fort. Diesmal senden wir Schallplatten berühmter Künstler. Es folgt nun Wetterbericht, Verlautbarungen und Programmansage. Der Wetterbericht für morgen lautet: Wechselnder Wettercharakter, wahrscheinlich ungewiss, möglicherweise aber nicht sicher. Dem nördlichen Tief ein dreifaches Hoch. Es folgen Verlautbarungen. ABC spielt Donnerstag gegen DFG auf dem HIK-Platz. Sollte es Donnerstag regnen, findet das Spiel einen Tag früher statt. Die 92-jährige Rosa Quappil ist seit gestern abgängig. Man fürchtet, dass sie Mädchenhändlern in die Arme gefallen ist. Wir melden uns in 5 Minuten wieder. Radinger, kommen Sie her.
Ja, was ist denn? Was wollen Sie denn?
Suchen Sie die Schallplatten aus.
Wem haben wir denn heute?
Da haben Sie die Liste.
Da ist es Hans Albers, Ernst Arnold, Armin Berg, Hans Moser. Dass das die Leute noch immer fressen, ich verstehe das nicht.
Gehen wir, wir haben Verspätung. Hallo, hallo, hier Radio Wien. Unser Schallplattenkonzert berühmter Künstler nimmt einen Anfang.
Ja, hallo!
Was ist
denn geschehen?
Schalten Sie aus.
Klaus, schalt, was geschehen?
Die Stellage mit den Schallplatten ist umgefallen.
Meine Herren. Alle sind hin?
Alle sind hin.
Nicht eine Stanz?
Im Gegenteil, das Pausenzeichen ist auch hin.
Was macht man jetzt?
Na, was weißt du nicht?
Den Wasserstand.
Aber da lacht doch keiner. Ja, aber, ja. Hallo, na? Sie, passen Sie auf, ich habe doch die Schallplatten schon 100 Mal gehört.
Na?
Ich kann das alles auswendig. Ich mache das statt die Platten.
Na, was machen wir mit dem Pausenzeichen?
Das kann ich auch. Wollen Sie es hören?
Ja.
Passen Sie auf. Gut.
Ja, wie es Pausenzeichen geht, wie es andere geht.
Ist der Kapellmeister da? Hallo, Kapellmeister.
Ja.
Hallo, hallo, hier Radio Wien. Entschuldigen Sie die kleine Verzögerung, der Rosenhügelsender wurde auf den Bisamberg verlegt. Wir beginnen unser Schallplattenkonzert berühmter Künstler. Sie hören als erstes Die Liebe der Matrosen, gesungen von Hans Albers.
Was, ich?
Na, ist ja bestimmt so.
Nur das kann fesch werden, nein.
Das ist die Liebe der Matrosen, auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kranker Platz. Das ist die Liebe der Matrosen, von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Junge, Junge, Junge.
Eine der Sachen, die ich mache, ist für Science ORF eine Kolumne zu schreiben. Und da bin ich vor kurzem schlimm getadelt worden für die Verwendung von Fachausdrücken. Jetzt haben wir hier einen Fachausdruck, wie er im Buch steht, wenn man das so sagen kann, Katachrese. Wir haben auch ein bisschen Zeit, über diesen Fachausdruck zu reden, haben schon geredet. Aber wir sollten diese Möglichkeit wirklich auch ausschöpfen. Und alles, was man über Katachrese sinnvoll wissen kann und wie man das Ding verwenden kann, sollten wir an dieser Stelle nochmal ein bisschen darstellen, damit man auch wirklich handgreiflich mal ein Beispiel dafür hat, was ein so ein Fachausdruck einem möglich machen kann.
Ja, also wir haben ja schon relativ viel, denke ich, über Katachrese in diesem klassisch-rhetorischen Sinne gesprochen, was es eben sein kann, konkret als ein Wort. Mich hat dieser Begriff immer mehr so als ein theoretisches Modell interessiert. Also was leistet dieser Begriff und was kann er beschreiben? Und vielleicht versuche ich es nochmal zusammenzufassen, was mich an diesem Begriff interessiert hat letztendlich. Ich habe bereits gesagt, dass die Katachrese eben sowas ist, eben wie eine mangelhafte, fehlerhafte Metapher, eigentlich eine uneigentliche Metapher und auch eine gewisse marginale Stellung einnimmt in dem tropologischen System. Gleichzeitig, und das ist eben ein wichtiger Punkt, nimmt sie aber eine Mittelposition ein zwischen dem sogenannten eigentlichen Sinn und dem figurativen Sinn. Und man kann also sogar sagen, dass die Katachrese in der Lage ist, eine neue Art von eigentlichem Sinn zu produzieren. Denn das Tischbein wird irgendwann genauso eigentlich sein wie, ja, eigentlich, wie das sogenannte eigentliche Bein. Und man produziert sie einen neuen eigentlichen Sinn und entzieht sich dieser Dichotomie.
Also eine Metapher hätte diesbezüglich immer den Nachteil, dass sie etwas schön ausformuliert, was man anders auch sagen kann und ein bisschen nüchterner sagen kann. Nicht? Mit der Metapher schmückt man sich, aber dann kommt jemand und räumt einen den Schmuck runter und sagt, in Wirklichkeit geht es doch nicht um den Schmuck, sondern in Wirklichkeit geht es um das, was man ganz nüchtern sagen kann. Und dein Hinweis ist jetzt, es gibt andere Sprachmittel, also zum Beispiel die Katachrese, die hat diesen Schmuckbestandteil nicht, die braucht man wirklich, obwohl sie nicht so nüchtern und so selbstverständlich ist wie ein normaler Sprachausdruck.
Genau, richtig. Und das ist ein wichtiger Punkt, eben, dass sie sich entzieht dieser Dichotomie, also diesem dichotomischen Denken in dem sogenannten eigentlichen, also wir leben in so einem eigentlichen Diskurs, eben, es geht immer darum, was ist wirklich, was ist eigentlich. Dieser Dichotomie entzieht sie sich, dieser binären Opposition.
Da würde die Metapher nämlich auch noch reinfallen. Die Metapher ist die andere Seite von der Eigentlichkeit.
Genau. Die Metapher basiert immer auf dieser Unterscheidung. Also das ist auch die Kritik, die Heidegger gegen die Metapher vorbringt, ist eben Teil der Metaphysik letztendlich, weil sie immer auf die Unterscheidung zwischen dem Sinnlichen und dem Geistigen, dem Unsinnlichen, zwischen dem Eigentlichen und dem Uneigentlichen beruht. Ein zweiter wichtiger Aspekt, den ich bereits genannt habe, ist, dass die Katachrese ist eben auch ein Moment der Benennung. Also sie benennt das, was noch keinen eigentlichen Namen in der Sprache hat. Sie ist gewissermaßen eben auch so ein Prinzip der Sprachentwicklung, das haben wir schon gesagt. Doch da tritt jetzt also die Frage auf, oder man merkt dann relativ schnell, ist jetzt die Katachrese irgendetwas, was sozusagen eine bereits präexistierende Entität benennt, das, was schon immer da ist, also irgendein Objekt oder irgendein Gegenstand? Oder ist es nicht vielmehr so, und das ist ein wichtiger Aspekt oder auch das, was dann unter diesem Begriff des Performativen fällt, dass die Katharese nicht das, was sie benennt, eben durch diesen Benennungsakt, also die Einheit dessen, was sie benennt oder die Identität dessen, was sie benennt, dadurch überhaupt erst hervorbringt? Du hast das Beispiel der Datenbank genannt. Ich denke, auch da ist eigentlich bereits, es gibt ja nicht die Datenbank, irgendetwas, was fest existiert, sondern da hat dieser Begriff eigentlich bereits, ja, er konstituiert die Einheit dessen, was er benennt.
Wie wäre es mit Cyberspace? Würde man das Katakrese nennen oder, ja, eine neue, oder nur ein neues Wort? Also ein Automobil? Wie ist es? Solche Sachen?
Gut, da könnte man sagen, das ist, ich würde sie schon als Katakrese bezeichnen. Katakrese. Ja. Das sicherlich, ja.
Also das Moment des Space, des Raumes und der Steuerung. Mhm. Steuerung zusammen auf eine Art und Weise, die etwas benennt, was es vorher noch nicht gegeben hat und wofür es keinen äquivalenten Namen bisher gibt.
Richtig, genau. Wobei, und das ist vielleicht der Punkt, den ich stark machen möchte, dass die gewissermaßen, also, dass man sehr oft denkt, es gibt eigentlich schon irgendetwas und der Name wird nur dran geheftet, wie so ein Namensschildchen an diese Sache, sondern dass durchaus auch Benennung, also hat natürlich immer einen gewissen kognitiven Aspekt, also den Namen von etwas kennen heißt auch die Sache selbst kennen, also Benennung und Wissen spielt ineinander. Es ist aber auch so, dass natürlich durch jeden Akt der Benennung Setzungsakte, also normative Setzungsakte stattfinden. Und man sieht das an diesem Taufakt zum Beispiel, und das ist auch, was Judith Butler immer erwähnt, also dass gewissermaßen, wenn man also bei der Geburt von einem Kind halt sagt, das ist ein Mädchen, das ist ein Junge, dadurch bereits gewissermaßen Kategorien gesetzt werden. Oder auch wenn ich jemanden jetzt sage, ist das ein Mensch, ist das nicht ein Mensch, die ganze Frage in der Neuzeitentdeckung der neuen Welt und dann die ganze Frage, sind diese dunkelhäutigen Halbaffen, sind das Menschen, sind das Affen, sind das Tiere? Wie sind die eigentlich zu behandeln tatsächlich? Also wo man irgendetwas findet, was man nicht kennt, da muss man Namen dafür finden und das sehr viel damit zusammenhängt, eben ob man jetzt dieser Wesenheit, die man dort neu entdeckt gewissermaßen, ob man ihr diesen Namen Mensch zuspricht oder nicht und damit irgendwie auch ihr die Menschenrechte zuspricht oder abspricht. Also Namen funktionieren normativ und setzend.
Das führt uns jetzt in ein ganz ein wichtiges, aber natürlich auch für unsere gegenwärtigen Zeitrahmen überwältigendes Thema, zum Beispiel der Diskussion über Gender und Sex, weil du Judith Butler erwähnst. Wenn ich sage, es ist ein Mädchen, ist das eine Feststellung eines bestimmten biologischen Geschlechtes oder ist das eine Festschreibung in einem Normsystem? Darüber gibt es ja sehr viele Auseinandersetzungen und mich würde interessieren, was deine Position ist im Hinblick auf dieses performative und rhetorische Moment. Das kann man ja sehr stark machen. Wenn man sehr stark macht, dann geht das in die Richtung von, wenn ich dieses kleine Wesen, das da gerade zappelt und schreit, ein Mädchen nenne, dann habe ich es in eine jahrhundertealte patriarchalische Ordnung eingeordnet und in Wirklichkeit ist es ein sehr bedenklicher Missbrauch, um es einmal so zu sagen. Das andere Ende dieses Themas ist zu sagen, also nimm dich mal zurück, es geht da auch um Feststellungen. Ich kann auch Feststellungen treffen, sind zwar auch Aktionen, die ich mit der Sprache treffe, aber sie lassen sich sehr wohl unterscheiden von Rhetorik zum Beispiel. Um es also zugespitzt zu sagen, würdest du sagen, Feststellungen sind nur eine Form von Rhetorik, gleichbedeutend mit allen möglichen anderen Formen? Oder würdest du operieren mit unterschiedlichen Sprachaktionen, Sprechaktionen, wovon Feststellung oder Katakrese oder Metapher mit unterschiedlichen Effekten verbunden ist und man sollte die doch dann auch unterscheiden.
Ich würde vielleicht ein bisschen anders argumentieren, also gerade in dem Fall. Und natürlich, es besteht ein bisschen die Gefahr darin, dass man gewissermaßen, also das ist das, was passiert, man sagt, man hat jetzt diesen Begriff des Performativen, also es geht um diesen Handlungsaspekt, den Setzungsaspekt der Sprache. Und wenn man sagt, eben alles ist performativ, man macht das wahnsinnig stark. Das Entscheidende ist aber, glaube ich, dass man immer wiederum sehen muss, dass eigentlich ein Spannungsverhältnis zwischen dem sogenannten Performativen auf der einen Seite, dem Setzenden ist, und dem sogenannten Konstativen, dem Feststellenden. Und gerade eigentlich auch das Performative oder dieses Spannungsverhältnis und diese Unentscheidbarkeit ein sehr wichtiger Aspekt ist. Also wenn ich sage, die Sitzung ist eröffnet, dann ist das eine Feststellung, aber diese Feststellung funktioniert genau performativ tatsächlich. Also das Performative kann auch nur, setzt sich selbst bereits als Feststellung. Das Performative wird dadurch irgendwie auch natürlich sozusagen mehr verborgen, aber umgekehrt gäbe es kein Performativ ohne feststellende Aussagen.
Um an diesem Beispiel weiterzubringen, das ist mir ganz plausibel, zu sagen, die Sitzung ist eröffnet, damit tue ich etwas und bewirke auch einen tatsächlichen Zustand, nämlich, dass die Sitzung jetzt stattfindet. Wenn sich jetzt jemand ins Protokoll schreibt, Eröffnung der Sitzung um 19.30 Uhr, ist konstativ, nicht? Das ist eine konstative Geschichte. Ja. Das heißt, man könnte das dann sehr wohl auch sozusagen runterdeklinieren auf bestimmte Ereignisse, die sich zufriedenstellend konstativ behandeln lassen. Weil die Tatsache, dass es kann wichtig werden, dass der Richtige oder der Falsche oder die Richtige oder die Falsche die Sitzung eröffnet haben, und es kann wichtig werden, dass es 19.30 Uhr war. Dass, wenn es wichtig sein sollte, dass es 19.30 Uhr ist, dann würde ich sagen, ist das Performative nicht so vordringlich.
Könnte man so sagen. Wobei es mir eigentlich mehr um dieses unentscheidbare Moment geht. Vielleicht sind das dann andere Sachen. Aber auch in dem Fall, wenn man das einfach niederschreibt, also in einem anderen Kontext, vielleicht kann das auch performativ wiederum werden, wenn ich damit irgendwas anderes bezwecken möchte tatsächlich. Also ich glaube nicht, und das ist auch ein wichtiger Punkt oder auch eine Kritik, die eben Derrida oder auch Butler an Austens oder eher gewissermaßen an Searles Interpretation oder Searles Version der Austenschen Sprechakttheorie machen, dass eigentlich der Kontext ist niemals fest vorgegeben. Also es gibt immer Möglichkeiten, mit diesem Kontext zu brechen und Äußerungen neu zu situieren und eben auch neu zu verwenden.
Und daher auch die Unentscheidbarkeit. Verstehe ich das richtig? Wenn man sagt, das kann man sehr genau unterscheiden, ich weiß, was der Unterschied ist, das eine ist das, das andere ist das, dann setzt man instinktiv einen ganz bestimmten Kontext mit voraus, der es einem gestattet, diese Unterscheidung zu machen, aber man spricht nicht davon, dass unter anderen Umständen die Bewertung ganz anders sein könnte, oder ist diese Unbestimmtheit noch was anderes?
Naja, also ich meine, Austin selbst lässt diese Unterscheidung ja kollabieren. Also das ist ein Punkt, den man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten sollte. Austin selber sagt irgendwann, also diese Unterscheidung ist nicht aufrechtzuerhalten. Ich muss auf diese Unterscheidung zwischen konstativen und performativen Äußerungen ganz verzichten. Ich nehme eine ganz andere Unterscheidung, eine ganz andere Klassifikation vor. Trotzdem haben viele gesagt, das ist einfach zu wichtig, dieser Begriff, oder er bezeichnet einen wichtigen Aspekt in der Sprache und man möchte auf ihn doch nicht verzichten letztendlich. Also es scheint, dass man doch dann etwas beschreiben kann, was man nicht aufgeben möchte unter Umständen.
Also wenn ich sage, diese Person ist unfähig, das und das zu tun, dann wäre doch jetzt ein schönes Beispiel dafür, dass man sich streiten kann darüber, ob das eine Sachaussage ist, was ja durchaus denkbar ist, oder eine Verurteilung, eine Dequalifikation.
Das würde durchaus aber auch ganz im Sinne jetzt von der Sprechakttheorie sein, wo man eben sagt, also jede Aussage, diese Person ist unfähig, das kann eine Feststellung sein, das kann eine Warnung sein, geh nicht bloß zu der, die macht dir alles hin, was du hast. Also es kann völlig verschiedene Funktionen übernehmen, ein und dieselbe Proposition in verschiedenen Kontexten kann eine Warnung sein, kann eine Beleidigung sein oder kann eine Feststellung sein. Das ist auch der Punkt, vielleicht mal ganz kurz zurückzukommen auf das Beispiel von Judith Butler und mit dem Es ist ein Mädchen. Also ich kann natürlich nicht auf diesen Begriff verzichten. Ich habe, und das ist auch der Punkt in der Katachrese, ich muss immer auf das vorhandene sprachliche Material zurückgreifen. Ich kann nicht einfach hergehen und sagen, ich erfinde alles neu. ich breche mit dem, was vorher gewesen ist, ich überwinde die Metaphysik, sondern wir müssen eigentlich immer auf dieses Material zurückgreifen. Und der entscheidende Punkt ist, die am richtigen Punkt anzusetzen, Begriffe umzuwerden, in neue Kontexte zu stellen. Das ist auch keine Arbeit, die man gewissermaßen voraussehen kann. Das ist nichts, was man ja wahrscheinlich technisch festlegen muss. Das sind immer einzelne Momente, an denen man einsetzt. Aber eben auch dann aufzuzeigen, dass gewissermaßen eben Termini oder auch Begriffe immer vorläufig sind, dass sie also keine fixierte, abgeschlossene Bedeutung haben.
Das waren für heute die philosophischen Brocken. Wir sprachen über Sprache als Handlung, als Figur, als Setzung im Anschluss an eine Dissertation von Gerald Posselt. Die Musik, die Sie hörten, war, wie Sie bemerkt haben, sprachbezogen, kommt aus einer CD von Trikont, populäre jüdische Künstler in Wien. Die erste Nummer war Karl Farkas, dann kam Armin Berg, neue Trommelverse, und die dritte Nummer war eine Konferenz von Franz Engel und Fritz Wiesenthal. Hallo, hallo, hier Radio Wien. Zum Abschluss ein Sprung in eine ganz andere Welt, Sammy Deluxe.
Eigentlich bin ich ja nicht so der Typ, der das Schweigen bricht, aber diesmal muss ich, sonst verkraft ich die harten Zeiten nicht. Sammy Deluxe, der Name sagt alles aus wie Denunzianten. Rede nicht mit Unbekannten, rap nicht, um Charts zu landen, sondern um so viele zum Rap zu bringen, dass ich dann in die Charts komme. Ich habe Mietschuld im Plus bei der Telekom, HIV und vom Schwarzmann. Doch von dem Geld, was ich verdiene, sehen diese Penner kein Penny. Kein Ding, so was sie zu sagen, diese Trottel verstehen mein Slang nie. Sensi in meiner Tasche hält Augen grob, Mundwinkel oben. Natürlich erst nach dem gewohnten Ritual, bis ich den Slump bin, scheiß auf Proben. Alles, was ich brauche, ist Mike und ein fetter Beat. Heute bin ich irgendwie aggro, ich frage mich, ob es am Wetter liegt, aber egal, ich komme rein positiv, wie wenn die Sonne scheint. Eure Pläne für mein Leben interessieren mich wirklich ungemein. Kassier Arbeitslosengeld, bis ich die erste Million zähle. Leute fragen, Sam, wie fühlst du dich jetzt, wo es nach oben geht? Ich sage, es geht nicht nach oben, immer nur hin und her, kreuz und quer. Und überhaupt, als wenn das für euch von Bedeutung wäre. Jetzt weiß man, ich bin Rapper und viele sind plötzlich netter. Um ehrlich zu sein, fand ich's besser, als sie benehmen noch echt war. Die Gerüchte Küchen brodeln, klare Sicht nicht möglich. Die ganze Stadt ist zwielichtig und neblig. Für viele scheinen lästern wie ein Fetisch. Tausend Storys täglich und diejenigen, die reden, kennen alles nur theoretisch. Ich schrei meine Gedanken auf, hab rumlabern nicht nötig. Das ganze Drumherum interessiert mich herzlich wenig. Nochmal für alle Köpfe, damit auch der Letzte mitkriegt. Bei uns geht's um Musik, alles andere ist unwichtig. Ich lass mir nicht lang feiern, sondern zeig den Leuten, was Sache ist. Denn erst wird man hochgelobt und dann später als Popstar gedisst. Meine Worte haben Gewicht, doch keins, was man auf einer Waage misst. Eher so, Futter für Kopf, dass Leute grübeln, lässt wie meine Test. Normal fühlst du dich angepisst, wenn du anders behandelt wirst. Ich selbst nicht verändert hast, aber bei Musiksender war's. Viele sind falsch, bewerten dann als Künstler nicht nach Styles, lieber nach Positionen und Verkaufszahlen, die man erreicht. Bewerten dann menschlich so, als ob man Non-Stop-Künstler wäre. Lässt dann hinten rum oder Schleim rum und sind einem hinterher. Diese verblendeten Deppen gehen mir langsam auf die Nerven. Wegen ihnen brauche ich Tabletten an Tagen wie diesen. Mit Kopfschmerzen, denn ich verstehe nicht, warum Leute nicht einfach die Musik genießen können. Stattdessen immer nur neue Lügen aus Gerüchtküchen bringen, die zu nichts als Missvertrauen und Missverständnissen führen. Ich werde nicht, um besserer Mensch zu sein, sondern um Rap zu präsentieren, während die Mehrheit lieber labert. Kinder scheiß wie Biene Meier, weil die Niveau und Stil egal war. Zu viele Blender, bitte Armer, fang lieber an Style zu kicken und mach nicht vorher den Dicken. Und wenn ihr hintenrum redet, könnt ihr sowieso. Die Gerüchte Küchen brodeln, klare Sicht nicht möglich. Die ganze Stadt ist zwielichtig und neblig. Denn viele scheinen lästern wie ein Fetisch. Tausend Storys täglich und diejenigen, die reden, kennen alles nur theoretisch. Ich schrei meine Gedanken auf, hab rumlabern nicht nötig. Das ganze Drumherum interessiert mich herzlich wenig. Nochmal für alle Köpfe, damit auch der Letzte mitkriegt. Bei uns geht's um Musik, alles andere ist unwichtig.